Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension TX87RY8792DY03 der Seelenschäpard.
Herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Mein heutiger Patient ist Nils Bomhoff. Er leidet schon seit Jahren an einer starken Zwangsneurose, Narzissmus, Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Übergewicht. Wir werden heute die 28. Sitzung hier beschreiten. Er ist gerade in der Phase eines Selbstaufbaus und los geht's. Herr Bomhoff, guten Tag, setzen Sie sich.
Guten Tag. Soll ich die Tür zu machen? Ja, schön. Schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo.
Ja, guten Tag, Herr Bomhoff. Wie war Ihre Woche?
Oh, richtig schlecht. Oh Gott, das war alles so schlecht. Das fing an mit dem Montag, der war so grässlich schlecht. Und der Dienstag hat das nochmal getoppt. Das war der Dienstag, oh mein Gott. Und dann kam der Mittwoch.
Was ist am Dienstag passiert?
Ich habe mit meinem Vater telefoniert. Und er hat wieder gesagt, dass ich keine Freundin habe und dass ich im Job nicht weiterkomme, dass ich mich mehr da positionieren muss. Und ich habe ihm das ja damals erzählt mit dem Abteilungsleiter, diese Geschichte, dass ich nach der Beförderung gefragt hatte. Mhm. Und dass er gesagt hat, ja, da muss er drüber nachdenken, ich soll nächstes Jahr nochmal fragen.
Können Sie sich an einen konkreten Satz erinnern, den Ihr Vater gesagt hat am Telefon?
Ja, dass ihn das schon stört, dieses ständige Versagen. Mhm.
Vielleicht machen wir mal Folgendes. Vielleicht können wir mal mit einem kleinen Rollenspiel einsteigen. Und zwar spielen Sie Ihren Vater, ja? Okay. Und ich spiele jetzt mal Sie.
Okay.
Vielleicht können wir mal dieses Telefonat in gewisser Weise nachspielen. Und Sie versuchen sich jetzt mal in Ihren Vater hineinzuversetzen.
Ja.
Und wirklich zu denken und zu fühlen wie er.
Mhm.
Und ich spiele Sie. Okay?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob...
Bring.
Bomhoff.
Ja, hallo Papa, ich bin's. Ich habe keinen Job und keine Freundin.
Ach Gott, ey. Erzähl mir was Neues. Junge, ich habe dich auf die Welt gebracht. Ich finanziere dein komplettes Leben. Ich habe langsam die Schnauze voll. Was kriegst du eigentlich auf die Kette?
Okay, vielleicht können wir hier ganz kurz mal...
Nee, ernsthaft, was kriegst du eigentlich auf die Kette?
Gut, vielleicht können wir hier ganz kurz mal anhalten an der Stelle. Das war jetzt schon relativ intensiv für Sie. Wie hat sich das angefühlt für Sie in dem Moment?
Ehrlich gesagt war das jetzt ein bisschen befreiend, das auch mal rauslassen zu können.
Ja.
Ich würde das gern weitermachen. Also können wir das die restliche Stunde so weitermachen?
Vielleicht machen wir es mal folgendermaßen. Ich spiele mal Ihre Mutter und Sie spielen Ihren Vater.
Ja, okay. Mhm.
Vielleicht eine Szene beim Bäcker?
Beim Bäcker, okay. Mhm. Okay, ich
weiß. Sag mal, hast du eigentlich mit unserem Sohn Nils mal wieder gesprochen?
Oh Gott, diese Nervensäge. Was hast du dir dabei gedacht?
Wie, was meinst du, was
ja, dass du den auf die Welt gebracht hast.
Na, aber das war doch unser gemeinsamer Wunsch.
Ja, nein, ich hatte dir gesagt, zwei Kinder reichen.
Naja, aber ich dachte vielleicht, die kleine Ulla könnte noch einen Spielgefährten brauchen, weil die immer so alleine war.
Ja, die arme Ulla. Und jetzt hast du mir da diese unangenehme Person ins Leben geboren, der nichts auf die Reihe bekommt.
Ach, aber das stimmt doch nicht. Der hat doch immer in der Schule so schön Trompete gespielt,
ja,
der Nils.
So ein nutzloser Versager.
Naja, aber er hat doch immer auch so gut Kartoffelsuppe gekocht mit uns.
Der hat, was heißt Kartoffelsuppe gekocht? Der kann ja nicht mal richtig Kartoffel schneiden. Weißt du noch, als er sich beim Kartoffelschneiden in den Finger geschnitten hat und da hat er jämmerlich geweint, obwohl
ja,
das so ein Hautfetzen
war. Vielleicht können wir hier mal ganz kurz an der
und dann
Stelle.
Musstest du das
vielleicht können wir hier an der Stelle mal abbrechen. Also wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie so über den Nils sprechen?
Ja, dieser Nils, das ist ja aber auch, was soll ich denn anderes machen?
Hm.
Also der war in der Schule schon ein Lump. Nee,
Entschuldigung, ich meine jetzt, wir beenden das Rollenspiel mal hier an der Stelle.
Nein.
Und jetzt wie sie als Nils, wie hat sich das für sie angefühlt, als sie da über sich selber gesprochen haben?
Jetzt muss ich wieder ich selber sein? Oder?
Genau, wir beenden das hier an der Stelle mal.
Ja gut, ehrlich, es ist gut. Mhm. Es ist ein gutes Gefühl, das mal rauszulassen. Mhm. Weil er ist ja auch ein unnützer Balk. Also es war gut jetzt. Ich würde gerne, vielleicht machen wir das bei Gelegenheit nochmal.
Also Sie haben das Gefühl, dass was Ihr Vater Ihnen da am Telefon gesagt hat, dass das in gewisser Weise auch das ist, was Sie selber denken.
Das weiß ich nicht, aber ja doch, ich glaube schon. Mhm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann ich darüber nachdenken?
Können gerne sich 10 Sekunden nehmen, um darüber nachzudenken.
Also ich kann da jetzt zu keiner Entscheidung kommen. Mhm. Ich würde da gerne noch etwas länger drüber nachdenken, vielleicht ein paar Tage.
Sie haben den Montag angesprochen. Was ist am Montag passiert?
Der Montag war so schlimm. Ich war mit meiner Freundin Francesca unterwegs.
Also Sie haben eine Freundin?
Naja, also wir sind jetzt nicht zusammen, aber also ich bin mir nicht sicher, ob wir zusammen, ich glaube, wir sind nicht zusammen, aber wir machen halt viel zusammen. Also wir machen eigentlich alles zusammen. Also immer wenn sie Hilfe braucht, dann ruft sie mich halt an. So, und jetzt wollte sie einkaufen gehen und dann, sie hat halt nicht so viel Geld. Und sie hatte sich jetzt auch so ein bisschen verhoben und dann brauchte sie jemanden, der dann die Einkäufe trägt und auch bezahlt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich sie noch dann zu ihrem Freund gefahren.
Mhm. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, Sie haben gesagt, wir machen alles zusammen. Sie hat sich verhoben.
Ja.
Was macht dieses Wort mit Ihnen? Sie hat sich verhoben.
Naja, sie hatte halt einfach gesagt, dass sie beim Gartenarbeiten, dass sie sich da ein bisschen verhoben hatte und dann konnte sie die Einkäufe nicht tragen, hatte sie jetzt gesagt. So, ich weiß jetzt
und
nicht, was
wenn das Sie ist. An Ihre Beziehung mit ihr denken und dann haben Sie gesagt, sie hat sich verhoben. Wir haben ja auch schon über ihr Übergewicht gesprochen.
Ach, das finde ich jetzt aber wirklich, also das finde ich jetzt gemein. Ich bin ein bisschen übergewichtig, aber ich arbeite daran. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, letzte Woche bin ich die Treppen gegangen. Solche Sachen mache ich ja auch. Ich arbeite ja auch an mir, weil der Aufzug da auch kaputt war.
Mhm. Ist nur interessant, weil es das erste Mal in unserer Sitzungsgeschichte, dass Sie das so ausgedrückt haben, dass Sie eine Beziehung so auf ein Wort gebracht haben. Weil Sie hatten ja schon immer wieder schwierige Beziehungen mit Frauen.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Und jetzt sind wir hier an dem Punkt eines Neuanfangs und Sie beschreiben das direkt. Also Sie haben jetzt nur mal aus meiner Sicht jetzt gar keine positiven Begriffe genutzt, um diese Beziehung zu beschreiben. Alles, was Sie gesagt haben, ist, sie hat sich verhoben. Fühlen Sie sich wie Ballast mit ihr? Fühlen Sie sich da zu schwer, dass sie sich an Ihnen verhebt?
Meinen Sie, das ist so? Meinen Sie, ich bin nur Ballast für Francesca?
Ich kenne Ihre Beziehung nicht. Die Frage ist nur, wie Sie sich daran
fühlen. Ich höre das ja nicht zum ersten Mal. Also, und wenn man eine Sache so oft hört, dann irgendwann dann glaubt man selber dran. Vielleicht bin ich tatsächlich nur Ballast für Sie. Ich weiß es nicht, aber ich bemühe mich ja so sehr. Mhm. Ich weiß ja, dass ich 1-2 Kilo zu viel habe. Ich esse halt so gerne. Das hat mir halt immer geholfen, das Essen.
Was gibt Ihnen Francesca?
Ja, die ruft mich halt manchmal an, so. Und dann, das ist halt schön, wenn jemand mal anruft und dann mich braucht halt auch. Gut, ich meine,
so wie Sie Ihren Vater angerufen haben.
Ja, ich meine, meinen Vater rufe ich selten an. Also das ist dann meistens immer ein bisschen unangenehm. Ich rufe den eigentlich nur maximal einmal die Woche an.
Das heißt, am Montag ruft Francesca Sie an,
ja,
weil sie sie braucht. Und am Dienstag rufen Sie Ihren Vater an,
ja,
um ihn nach Geld zu fragen.
Ja, ich habe ihn nach Geld gefragt. Woher wussten Sie, dass ich ihn nach Geld gefragt habe?
Weil Sie erwähnt hatten, Sie sind in Geldnot. Und in der in Rollenspiel Welt, ja, ihres Vaters haben sie gesagt,
Förderung dass sie nicht bekommen hatte.
Aber
ich habe so hart dran gearbeitet.
Sehen Sie da eine Verbindung? Bleiben Sie mal dabei bei diesen Tagen, Montag und Dienstag.
Ja. Also Sie meinen jetzt Francesca und mein Vater, das meinen Sie da, meinen Sie, die haben was miteinander? Meinen Sie, Francesca und mein Vater haben eine Affäre? Meinen Sie, ich muss meine Mutter anrufen.
Halten Sie, stopp. Warten vielleicht Sie. Können wir hier, das...
Das muss ich ihr doch jetzt sagen.
Wir haben gesagt, keine Handys während der Sitzung.
Mama, du, ich bin bei Herrn Will gerade, ja. Du, Mama, ich muss dir, hör doch mal auf, hör doch bitte einmal zu, das ist wichtig jetzt, Mama. Ich muss dir was sagen. Ich glaube, Papa hat eine Affäre mit Francesca. Mama, beruhig dich doch jetzt. Mama, da kann ich doch nichts für. Mama? Mist, jetzt ist sie sauer.
So, an der Stelle muss ich erstmal direkt sagen, keine Handys während der Sitzung.
Entschuldigung.
Alles, was hier passiert, bleibt in diesem Raum.
Ich hatte nur Francesca versprochen, dass für alle Fälle, dass ich erreichbar bin, wenn sie was braucht, weil sie hatte sich verhoben. Sie kann doch jetzt nicht so viel gerade machen.
Mhm. Woran hat sie sich denn genau verhoben?
Bei der Gartenarbeit. Sie wollte so einen Rhododendronbusch ausgraben und da hatte sie sich wohl so ein bisschen verhoben.
An einem Busch?
Naja, sie hat das jetzt nicht in aller Detailfülle geschildert, aber sie muss wohl diesen Rhododendronbusch bearbeitet haben und dabei hat sie sich verhoben und jetzt kann sie halt nicht mehr so viel machen und deswegen, ich bin ja da für sie dann auch. Mhm. Es ist ja auch ein gutes Gefühl für jemanden mal da zu sein.
Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl?
Das ist ein gutes Gefühl, so richtig so, man, so als würde einem das Halt geben, würde sich das was verfestigen in einem.
Und Sie haben das Gefühl, Sie können für Francesca da sein und ihnen das geben?
Ich könnte noch viel mehr für sie machen, ist mein Gefühl. Ich würde ihr eigentlich gerne einen Heiratsantrag machen. Mhm. Ich denke da schon seit langer Zeit drüber nach und ich habe auch schon diesen Ring gebaut. So.
Also Sie haben ihn gebaut?
Ja, so aus Holz. So, sie hatte ja, ich habe ja neulich bei ihr Gartenarbeit gemacht. Ich habe diesen alten Apfelbaum gefällt. Der war tot. Und an dem hat sie aber so gehangen, an diesem Apfelbaum. Und das hat sie auch echt zugesetzt und so. Und dann habe ich den auch rausgewuchtet und den Stumpen da auch rausgebuddelt. Und dann habe ich so einen Holzring aus diesem alten Apfelbaum gefräst. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht, wenn ich sie heiraten, dann könnte ich ihr den Ring dann so, könnte sie fragen mit dem Ring, ob sie mich heiraten will vielleicht. Weil ich glaube schon, dass wir echt gut zusammenpassen.
Sie kennen sie jetzt wie lange?
4 Wochen. Mhm.
Und Gartenarbeit spielt eine große Rolle bei Ihnen, habe ich das Gefühl.
Nee, bei Francesca, sie hat ja so einen kleinen Garten. Mhm. Sie wohnt im Erdgeschoss und da hat sie so ein kleines Gartenstück. Das ist eigentlich ein Gemeinschaftsgarten, aber die anderen nutzen den eigentlich kaum. Deswegen ist das eigentlich ihr Garten.
Weil wenn wir jetzt nochmal daran denken, was Sie mir in der zweiten Sitzung erzählt haben, über dieses traumatische Erlebnis im Garten Ihrer Eltern mit dem Brunnen.
Ja.
Wo Sie die Stimmen gehört haben aus dem Brunnen.
Da waren auch Stimmen. Mhm.
Und das war ja im Garten ihrer Eltern.
Ja.
Können Sie sich noch erinnern, wie dieser Garten aussah?
Ja, auf jeden Fall. Der war akkurat gepflegt. Jeder Grashalm war auf dieselbe Länge gestutzt. Die Hecke, die diesen Garten einzäunt, war perfekt geschnitten mit einem rechten Winkel. Super glatt, kein einziges Blättchen konnte da irgendwie aus dieser geometrischen Perfektion ausbrechen. Und ich hatte auch immer so spezielle Gartenschuhe, die ich tragen musste, wenn ich auf den Rasen gegangen bin. Das waren so rasenschonende Schuhe, dass da nicht irgendwie großartig die Blätter und die Grashalme umknicken. Und in der Mitte war dieser Brunnen, so aus Ziegeln gemauert, mit oben so einem kleinen Dach und so einem kleinen Eimerchen, was dann oben unter dem Dach hing, was man so runterkurbeln konnte. Und ich musste dann immer das Wasser holen, um die Blumen zu gießen dort bei uns im Garten. Und das war immer sehr schwer. Diese Kurbel war etwas eingerostet und ich weiß, dass mir das sehr, sehr schwer fiel, diese Kurbel zu drehen. Und das Wasser dann, gerade wenn der Eimer voll war, wieder hochzudrehen. Das war sehr anstrengend. Mhm. Manchmal habe ich das kaum geschafft. Die Kuppel war auch so weit oben, ich kam kaum richtig ran.
Und diese Stimme, die Sie da gehört haben, können Sie sich noch erinnern, was die gesagt hat?
Sie hat gesagt, ich muss mehr essen, damit ich groß und stark werde und die Kurbel drehen kann.
Wer hat da zu Ihnen gesprochen?
Für mich sah es so aus, ich habe nur so schemenhafte Umrisse gesehen. Es sah aus wie eine Frau in einem weißen Gewand. Mhm. Die Frau mit dem weißen Gewand, sage ich immer. Sie war wunderschön.
Die in dem Brunnen lebt und ihnen sagt, dass sie groß und stark werden sollen.
Ja. Mhm. Sie hat gesagt, ich soll viel essen. Eigentlich immer essen, das hat sie gesagt. Immer. Ich höre ihre Stimme noch in meinem Kopf nachklingen.
Weil.
Iss, Nils. Iss so viel du kannst. Dann kommst du an die Kurbel ran. Dann kannst du die Kurbel drehen. Dann bist du groß und stark. Dann kannst du deinen Vater töten. Dann kannst du die Kurbel drehen und. Dann kannst du den Wassereimer hochziehen, das hat sie mir gesagt.
Dann kannst du den Vater töten?
Was? Die Kurbel hochdrehen.
Sie haben gerade gesagt, die Stimme meinte, sie könnten ihren Vater töten, wenn sie stark sind.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Wann habe ich das gesagt?
Gerade eben.
Das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe gesagt, die Kurbel, haben Sie das missverstanden? Ich habe gesagt, diese Kurbel, die so geklemmt hatte, kann ich dann hochdrehen.
Sie haben vorhin im Rollenspiel, als Sie Ihr Vater waren, haben Sie gesagt, wir hätten nach 2 Kindern aufhören sollen.
Ja.
Als Sie mir in unserer ersten Sitzung Ihre Familie beschrieben haben, haben Sie nur von einem Geschwister gesprochen. In dem Rollenspiel gerade aber haben Sie 2 Geschwister erwähnt.
Ja, ich habe meine Schwester, die ist nicht mehr unter uns, die lebt im Brunnen. Ich habe sie aus Versehen in den Brunnen geschubst, weil sie hatte meine Eltern hatten so ein Keksglas und da war noch ein Keks drin und ich wollte gerne diesen Keks haben und ich bin so diese Anrichte hochgeklettert, um mir diesen Keks zu nehmen und mein Vater hat mich dabei erwischt und hat mich dann ausgeschimpft und dann hat er gesagt, zur Strafe bekommt meine Schwester Leonie den Keks. Und dann hat Leonie diesen Keks bekommen und ist in den Garten gelaufen und hat diesen Keks gegessen. Da bin ich hinterher und habe gesagt, Leonie, schau doch mal in den Brunnen da. Da ist was Wunderschönes drin. Und dann hat Leonie sich über die Mauer gelehnt und habe ich sie runtergeschubst. Und ich habe meinen Eltern nicht gesagt, wo sie ist. Die haben gefragt, Leonie, wo ist Leonie? Sie haben stundenlang gesucht, bis sie die Suche endlich aufgegeben haben. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo Leonie ist. Und ich habe bis heute nicht gesagt, wo Leonie ist. Ich bin immer regelmäßig bei meinen Eltern und schmeiße ihr was zu essen runter, weil zu trinken hat sie ja genug.
Und Sie hören bis heute die Stimme dieses Geschwisterleins, wenn Sie an diesem Brunnen sind. Sie haben das danach noch gehört.
Ja, sie ist ja noch da unten. Mhm. Und ich schmeiße ihr dann immer Essen rein. Und dann mache ich die Plane zu, damit die anderen die Rufe nicht hören.
Das Essen scheint eine große Rolle zu spielen bei Ihnen. Sie musste sterben wegen eines Keks.
Nein, sie musste nicht sterben.
Sie musste fallen. Sie musste dort hineinfallen.
Sie lebt jetzt in dem Brunnen halt.
Und sagt Ihnen aber, dass Sie viel essen müssen, um stark zu werden.
Ja.
Warum ist ihr das so wichtig?
Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen wegen des Keks. Oder vielleicht will sie, dass ich sie rauskurbel. Dass sie sich dann auf den Eimer setzt und ich kann sie hochkurbeln, wenn ich stark genug bin. Mhm. Wenn ich nur stark genug bin, weil ich wollte sie ja auch rauskurbeln. Nachdem ich sie dort reingestoßen hatte, habe ich ja auch gedacht, das war vielleicht ein Fehler. Und dann habe ich gesagt, setz dich auf den Eimer, Leonie, setz dich auf den Eimer. Und dann wollte ich die Kurbel, aber ich war zu schwach, um die Kurbel zu drehen, wenn sie da auf dem Eimer saß. Und dann habe ich gesagt, geh runter vom Eimer, ich muss die Blumen gießen, Leonie, geh runter vom Eimer.
Und können Sie sich vorstellen, dass das heute für Sie auch noch eine Rolle spielt, wenn Sie diese Heißhungerattacken erleben, von denen Sie mir immer berichten, dass Sie versuchen, sich zu stärken für diese Kurbel?
Ja, vielleicht ist das, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch, wenn ich sie jetzt raushole nach all der Zeit, ich meine, sie hat sich jetzt auch dran gewöhnt, dass sie da in dem Brunnen ist und vielleicht will sie auch gar nicht mehr raus und die Welt hat sich ja auch ein bisschen verändert, sie wäre vielleicht auch überfordert mit all den Entwicklungen und ich weiß auch nicht, was Mama und Papa jetzt dazu sagen würden, wenn die Leonie auf einmal wieder da ist. Ich könnte das, wie soll ich das erklären, so, oh, ach übrigens, die Leonie ist wieder da, stellte sich raus, sie war im Brunnen, ich wusste das nicht oder so, das ist ja auch voll die blöde Situation und in ihr Zimmer ist ja auch jetzt, da ist jetzt ja das Gästezimmer drin und da kommt die Tante Elfriede manchmal vorbei und schläft dann da und hat ihre Sachen da auch und so und das riecht da auch ganz anders jetzt drin. Das riecht halt nach der Tante. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht auch zu spät ist.
Und was sagen Ihre Eltern über Leonie?
Ah, die reden eigentlich nicht über Leonie. Mhm.
Haben Sie das jemals besprochen mit Ihren Eltern, diese Brunnensituation?
Nein. Nein. Nie. Wir reden eigentlich gar nicht über Leonie. Nur manchmal so indirekt. Ja. Wieso musste denn ausgerechnet sie, warum nicht er, dieser nutzlose Fettsack, diese unangenehme Persönlichkeit, der vorher, warum ist der Versager, wieso ist der Versager noch hier und sie ist weg? Womit haben wir das denn verdient? Solche Sachen halt, aber ja. Mhm.
Das heißt aber, Sie haben als Kind viel Zeit in diesem Garten verbracht mit dem Brunnen.
Mit ja, Leonie. Ich war oft da, ja. Und ich habe dann auch immer gesagt, Mama, ich gehe die Blumen gießen, du musst dich da nicht drum kümmern. Und habe dann immer ganz viel Gartenarbeit gemacht und habe dann auch immer so mich angefangen, um alles im Garten zu kümmern, damit meine Eltern nicht so nah an den Brunnen ran müssen. Mhm.
Jetzt haben Sie Francesca kennengelernt, die auch wieder viel im Garten arbeitet, wo sie auch die Möglichkeit haben, viel Gartenarbeit zu betreiben, ja. Zusammen mit ihr.
Ja, ich habe da jetzt so einen alten Apfelbaum neulich ausgegraben. Mhm. Ja, das kann ich ja auch eigentlich ganz gut.
Weil sie früher so viel im Garten gearbeitet haben.
Ja, genau. Mhm. Und auch so dieses Buddeln und so. Ich habe ja immer viel verbuddelt schon.
Meinen Sie, da könnte ein Zusammenhang bestehen, dieses Erlebnis mit Leonie im Garten und jetzt diese intensiven Gefühle für Francesca, dieser Heiratswunsch direkt?
Ja, das weiß ich nicht. Also Francesca sieht Leonie auch eigentlich gar nicht so ähnlich. Mhm. Leonie hat auch mittlerweile so dann so grüne Haare von dem ganzen Moos und so.
Wie sieht Francesca aus?
Francesca hat dunkle Haare und auch so braune Augen und sieht eigentlich so ein bisschen aus wie meine Mutter, so als sie jünger war. Tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Sieht eigentlich ganz genauso aus.
Was meinen Sie mit jünger?
Naja, sie ist ja, ich habe so ein altes Fotoalbum auf dem Speicher gefunden. Da habe ich mir die Bilder angeguckt. Und dann habe ich mir ein Foto rausgenommen von meiner Mutter, als sie jünger war. Und habe mir das heimlich genommen.
Wie viele Kinder waren auf dem Foto, das sie genommen haben?
Da hatte sie noch keine Kinder. Mhm. Da war sie noch jünger. Mhm.
Und das haben Sie genommen aus dem Album?
Das habe ich aus dem Album rausgenommen.
Was haben Sie mit diesem Foto gemacht?
Das habe ich bei mir behalten. Das habe ich unter mein Kopfkissen gelegt.
Wissen Sie noch, warum Sie das gemacht haben?
Nein, das hat sich einfach richtig angefühlt. Ich wollte das einfach so bei mir haben. Mhm. Ja. Naja.
Haben Sie auch ein Foto von Francesca?
Oh, hatte sie einmal fotografiert und dann hat sie das bemerkt und gesagt, ich soll das Foto sofort wieder löschen.
Sie haben sie heimlich fotografiert?
Naja, ich hatte sie jetzt nicht vorher gefragt, aber ich habe gedacht, das ist ja viel natürlicher, wenn man jemanden fotografiert und die Person weiß das nicht, dann schmeißt man sich nicht so in Pose, sondern das Foto wird dann viel schöner. Und ich wollte sie ja auch, ich hätte sie ja auch gezeigt dann hinterher und so, aber sie hat das dann irgendwie so mitbekommen im Augenwinkel und hat dann gesagt, du lösch sofort das Foto, zeig mal, was hast du da gerade gemacht, lösch sofort das Foto. Und da war sie etwas aufgebracht und dann habe ich natürlich das Foto auch gelöscht.
Man schmeißt sich in Pose.
Ja, das machen Leute doch, wenn man, sie merken, sie werden fotografiert. Mhm. Dass man dann so eine Pose annimmt, wo man glaubt, man sieht gut aus. Niemand will ja, dass man, dass ein Foto von einem irgendwo ist, wo man denkt, man hätte ja auch anders aussehen können, besser vielleicht. Mhm. Ja, das habe ich, manchmal mache ich das manchmal so.
Das heißt, als Sie über Francesca gesprochen haben, haben Sie gesagt, sie hat sich verhoben, während Sie es nie geschafft haben, Leonie aus dem Brunnen zu heben. Als Sie über das Foto gesprochen haben, das Sie einerseits von Ihrer Mutter hatten, aber jetzt auch von Francesca gemacht haben, hat sie sich in Pose geschmissen, wie Leonie in den Brunnen geschmissen wurde. Meinen Sie, es gibt eine Verbindung zwischen diesen drei Frauen?
Zwischen Leonie, Francesca und meiner Mutter? Das ist eine gute Frage. Naja, also Leonie und meine Mutter sind ja verwandt. Aber Francesca ist nicht verwandt. Aber Francesca sieht ein bisschen aus wie meine Mutter. Aber Leonie auch, weil es ja ihre Tochter. Mhm. Meinen Sie, dass Francesca die Tochter von meiner Mutter ist? Haben Sie da Informationen? Haben Sie... Sie wissen doch Sachen, Sie sind doch Psychologe. Sie kennen doch Leute, Sie wissen doch Sachen.
Herr Bohmhoff, ich glaube, wir sind
will,
hier in einem
will die
ganz...
Francesca deswegen
Herr
nicht
Bohmhoff,
mit mir?
Beruhigen Sie sich. Ich glaube, wir sind hier in einem ganz wichtigen Punkt. Sie nehmen die Dinge zu wörtlich. Wenn ich sage Verbindung, meine ich nicht eine familiäre Verbindung zwischen diesen Personen, sondern Sie ziehen eine Verbindung zwischen diesen Personen aufgrund von gewissen Merkmalen, gewissen Erinnerungen, gewissen Traumata. Kann es sein, dass Sie mit Francesca so viel Zeit im Garten verbringen, um das, was Sie mit Leonie gemacht haben, wieder gut zu machen?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ich habe schon auch manchmal, wenn ich daran denke, dann zieht das so in der Seele, so wie so ein Stich. Mhm. Manchmal so. Deswegen, das ist so richtig so Leonie-Stich. Als hätte sie einen ehemaligen Tennisspieler geheiratet. So, es geht das Hand in Hand. So, Leonie-Stich. Das ist so, wenn ich den Namen höre, und wir, dann kriege ich immer direkt in die Seele so. Und,
wenn Sie den Namen Leonie hören?
Mhm. Und ich hatte dann einmal in der Ausbildung meine Ausbilderin hieß auch Leonie Stengelhut. Und sie hat immer gesagt, ja, nenn mich doch Leonie. Und ich so, nein, ich möchte sie Frau Stengelhut nennen. Mhm. Und das war so ganz komisch, weil alle haben sich geduzt in der Firma. Und ich habe eigentlich auch alle geduzt, bis auf Frau Stengelhut. Die habe ich dann immer nur Frau Stengelhut genannt, weil ich wollte sie nicht Leonie nennen.
Mhm. Was war das für eine Ausbildung?
Karate.
Mhm.
Ja.
Erinnern Sie sich noch, warum Sie in Karate ausgebildet werden wollten?
Ja, weil ich habe mir gedacht, wollte mich zur Wehr setzen einfach.
Gegen wen?
Ja, halt gegen so Leute, die mich unterdrücken.
Wer unterdrückt Sie denn?
Ja, also, naja, mein Vater, aber da kann er ja vielleicht auch wiederum nichts für, weil er halt er hat es ja auch nicht leicht mit mir. Mhm. Und halt sonst auch in der Schule immer schon und bei der Arbeit und neulich im Café, da hatte ich einen Latte Macchiato bestellt mit meinem Namen drauf. Mhm. Und dann sagte die Barista Latte Macchiato für Nils und dann wollte ich den nehmen und dann kam ein anderer und hat meinen Latte Macchiato genommen. Mhm. Und da habe ich so einen ganz intensiven Zorn verspürt. Und dann wollte ich den eigentlich mit Karate besiegen direkt. Mhm. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Bein so kurz davor war, Karate anzuwenden.
Und das war ein anderer Nils, ein zweiter Nils, der da den,
es hat,
ich glaube Macchiato sagt man, aber der da diesen, ich glaube es heißt Macchiato, aber der diesen, dieses Heißgetränk dann genommen hat.
Ich weiß
hat.
Nicht, wie der hieß. War der Italiener?
Ich glaube das Getränk, aber.
Macchiato? Kennen Sie, ist der auch bei.
Ist nicht so wichtig, weil Sie Macchiato gesagt haben, aber ich glaube man sagt Latte
aber
Macchiato
wer ist denn
für den. Nee, so da hat jemand, das ist nicht so wichtig. Da hat jemand diesen Becher genommen, der eigentlich für Sie gedacht
ja,
war.
Ja, genau. Und das war, das hat Mark hieß der.
Herr Bohmhoff, wir müssen beim Essentiellen bleiben.
Aber da kann ich ja mal nachgucken im Telefonbuch, ob ich den finde.
Mark. Nein. Es kann ja sein, dass er Nils hieß, wenn er denselben, wenn er den Becher genommen hat,
denke,
der auch
hieß
Nils
jetzt Mark.
Hieß. Ich glaube nicht.
Wie jetzt? Sie glauben nicht?
Ich glaube
Sie haben doch
nicht.
Gerade gesagt,
dass
der Mark
Ich halte
hieß.
Es für sehr unwahrscheinlich. Macchiato. Das Heißgetränk, Latte Macchiato.
Ja, das geht, ja.
Ja, weil.
Was ist denn damit?
So, ich glaube, das spricht man einfach anders aus, als Sie es ausgesprochen haben. Aber das ist nicht so wichtig.
Ach, ich habe das falsch ausgesprochen. Ja, ich kriege auch nichts
Herr
Bohmhoff, richtig hin.
Bleiben, wir bleiben.
Danke, dass Sie mich nochmal daran erinnern, dass ich auch nichts richtig kann. Nicht mal das Heißgetränk richtig aussprechen.
Wir bleiben am Punkt.
Ich dachte, Sie wollten mir helfen.
Es
Sie
gibt
einen. Einer von denen. Mein Bein zuckt.
Herr Bohmhoff, das ist die Abwehr. Das ist die Abwehr, die Sie gerade davon abhält, etwas zu verstehen. Sie verdienen diesen Kaffee, jemand anders nimmt ihn weg. So wie damals der letzte Keks, den Sie verdienen, aber Leonie nimmt ihn weg. Verstehen Sie, diese Aggression, die Sie auf diesen zweiten Nils hatten, diese Zerstörungslust, diese Zerstörungswut, könnte die nicht damit zusammenhängen, dass Sie Leonie in dem Moment aus Rache für diesen Keks hinabgestoßen haben?
Ja, in dem Moment, das ging so schnell, dass ich war so, sie war immer Papas Liebling, so bei allem und egal was es war, so wer darf im Strandkorb sitzen und wer muss im Sand sitzen. Ah, Leonie darf im Strandkorb sitzen. So, oh, wir haben nur noch eine Kinokarte übrig. Ja, dann gehe ich mit Leonie ins Kino.
Also wenn ich das richtig verstehe, Papas Liebling kriegt den Keks.
Ja, sie war immer
Papas Liebling. Liebling kriegt das Essen.
Ja, sie hat immer alles gekriegt. Auch so beim Essen, wenn noch ein Stück übrig war oder so. Und Leonie hatte Hunger. Manchmal hatte sie gar keinen Hunger. Manchmal hatte sie das irgendwie, hat sie nur gesagt, sie hat Hunger, damit ich das nicht kriege. Da bin ich mir ganz sicher.
Also sie hat keinen Hunger, bekommt aber das Essen, weil sie Papas Liebling ist. Essen Sie auch manchmal, ohne dass Sie Hunger haben?
Ja, ich habe schon oft auch Hunger, aber Essen ist mir auch einfach wichtig. Mhm.
Sie haben ja über diese Heißhungerattacken, diese Anfälle gesprochen, wo Sie riesige Berge Essen in sich hinein quetschen.
Ja, das schäme mich auch ein bisschen dafür. Aber ich kann dann auch nicht anders. Das ist so. Dann übernimmt irgendwie, das ist so auch wie wenn Karate ist oder so. Und ich habe das Gefühl, ich gucke da nur so zu. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber manchmal habe ich das Gefühl, da passiert was und ich gucke einfach zu.
Also Sie machen das gar nicht selbst, sondern Sie schauen nur sich selbst dabei zu.
Ja, als wäre ich irgendwie, würde ich so einen Zwillingsbruder haben, der das alles macht und der hört mich dann aber einfach, der ignoriert mich dann. Und da, also ich gucke dann einfach zu, wie der isst und isst und isst. Und ja, das ist schwer zu beschreiben. Ich kann das dann nicht so kontrollieren. Mhm. Das ist irgendwie.
Meinen Sie, Leonie kann kontrollieren, was ihr passiert ist?
Nee, Leonie kann gar nichts kontrollieren. Die ist komplett jetzt auf mich angewiesen, einfach, dass ich ihr das Essen immer runterschmeiße und so. Mhm.
Also, wo früher der Vater entschieden hat, wer den Keks bekommt, können Sie jetzt entscheiden, wann Sie was zu essen bekommen.
Ja. Ich bin dann ja immer noch einmal die Woche da. Eigentlich nur wegen Leonie. Und ich, eigentlich will ich gar nicht, dass meine Eltern dann da sind.
Aber sie sind da. Ihr Vater ist auch dort.
Ja, der ist dann auch immer da.
Das heißt, Sie sind ja in gewisser Weise dann auch eine Art Vaterfigur, wenn Sie entscheiden, ob Leonie was zu essen bekommt.
Ja, vielleicht kann man das so sehen, aber es ist ja, außer mir weiß das ja keiner. Und jetzt kann ich das ja auch keinem erzählen, dass sie da jetzt schon so lange drin wohnt. Und ich bin ja auch der Einzige, der in den Garten geht. Ich will ja auch nicht, dass da jetzt einer dann an den Brunnen rangeht. Deswegen muss ich auch immer gucken, dass ich den Garten da mache, dass da auch kein anderer irgendwie das Gefühl hat, er müsste da was machen. Ich sage ihm, ich mache das immer. Ich komme einmal die Woche für den Garten, ihr müsst nichts machen.
Was würde denn passieren, wenn Ihre Eltern das sehen würden?
Das weiß ich nicht.
Was da im Brunnen ist.
Ja, wahrscheinlich wäre sie wieder der Liebling und dann würden die wahrscheinlich, dann wäre ich auch komplett egal. Dann, oh, Leonie ist wieder da, schau mal, ist das nicht toll? Ja, natürlich kriegst du dein altes Zimmer. Willst du das von Nils auch noch haben? Kannst ja beide Zimmer haben dann. Oh, ich koche dir jetzt was Schönes. Was willst du essen? Dein Leibgericht. Und so. Die Leibgericht waren immer Königsberger Klopse. Mhm. Ich habe die gehasst. Weil da waren so Kapern drin, so kleine. So eine, kennen Sie diese grünen? Mhm. So, und ich habe das gehasst. Und da habe ich immer gesagt, ja, okay, Mama, aber können wir das dann wenigstens ohne Kapern machen? Nein, ich mache die Königsberg-Klopse so, wie ich sie immer gemacht habe. Und außerdem, Leonie mag das voll gerne so. Und dann gab es fast jeden zweiten Tag gab's Königsberg-Klopse mit Kapern. Ich hasse Kapern. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich muss auch jetzt dann übermorgen wieder zum Garten dann und das fertig machen. Ich habe so ein bisschen.
Und welchen Garten meinen Sie jetzt? Den von Francesca oder den von Ihren Eltern?
Bei meinen Eltern. Mhm. Ich muss da wieder hin. Es geht eigentlich nicht, weil ich habe Freitag auch, was muss ich bei der Arbeit eigentlich was machen? Die wollen immer, dass ich Überstunden mache.
Was arbeiten Sie?
Ich bin Gärtner.
Das heißt, in diesen Überstunden arbeiten Sie auch in einem Garten?
Ja, das ist also das ist von so einer Versicherungsgesellschaft und die haben im Innenhof so einen Garten, riesigen Garten, so mit so Pavillons und dann immer, wenn die dann also Kunden haben und so, dann gehen die dann in diesem Lustgarten spazieren und wollen die dann da wahrscheinlich davon überzeugen, dass sie da irgendwas kaufen und so. Und ich muss halt dafür sorgen, dass der Garten immer picobello ist. Mhm. Und manchmal schmeißen die Kollegen da einfach, lassen ihren Müll da liegen und so. Und ich muss das dann immer wegräumen. Und neulich hatte ich alles picobello und dann war der Stefan unten und ich weiß, dass das der Stefan war. Weil der kauft sich immer beim Bäcker gegenüber dieses Carpaccio-Zeug da. Und das packen die immer ein in so eine braune Tüte. Er ist der Einzige, der das isst. Und dann kam die Chefin und sagt so, ja, wie kann das sein? Wir haben heute Kunden und da liegt der ganze Dreck rum im Garten. Ich hatte dir gesagt, du sollst dafür sorgen, dass das sauber ist. Und dann bin ich runtergegangen und ich habe in diese braune Tüte geguckt, die vom Bäcker. Und das war 100 Pro, war das dieses Carpaccio-Zeug von Stefan. Mhm. Und das hat der mit Absicht gemacht, dass der das nicht, da ist ein Mülleimer auch sogar. Mhm. Den leere ich einmal am Tag aus. Immer abends. Und das hat er gemacht, um mich dumm dastehen zu lassen, 100 Pro. Und ich meine, ich hätte vielleicht anders reagieren sollen, aber das war jetzt dann auch Pech, dass er dann sich da so schwer verletzt hat. Aber was soll ich denn machen? Ich kann mir das doch nicht bieten lassen.
Wie haben Sie konkret reagiert?
Naja, ich bin dann halt hoch in sein Büro und wollte mit ihm reden und dann kam ich rein und sagte, Stefan, ey, hast du diese Tüte da hingelegt? Und dann hat er so getan, als wenn er telefonieren müsste, hat sein Telefon genommen und hat so, warte mal, und ist dann aus dem Büro raus und da bin ich hinterher und dann habe ich ihn die Treppe runtergestoßen. Also ich habe ihn nicht richtig, ich habe ihn so überholt und so, als er an der Treppe vorbei ist und mit der Schulter aus Versehen so ein bisschen vielleicht auch so, dass er, naja, jedenfalls ist die Treppe runtergefallen.
Woher kam diese Aggression, diese Wut?
Naja, er hat halt einfach diese Verpackung da in meinem Garten liegen lassen.
Er hat das Essen weggeworfen.
Nein, er hat die Verpackung von dem Essen einfach, er hätte sie auch den Mülleimer tun können. Da ist ja ein Mülleimer, er hätte sie einfach auf den Boden geschmissen. Mhm. Vor die Bank auch noch. Wo dann die Frau Perlhuber wollte doch das Gespräch dafür mit dem wichtigen Kunden, der da kam. Irgendein Großkunde. Mhm. Und da setzte sie sich dann immer auf diese Bank. Und da hat sie immer so eine Standardgeschichte, weil in dieser Bank ist so eine Messingtafel für Frau Saibling. Also diese Bank wurde gestiftet von Frau Saibling. Und dann setzt sie sich immer hin und dann sagt sie immer zu dem Kunden, ja, ach übrigens, diese Bank ist von der Gründerin unseres Unternehmens gestiftet von Frau Saibling und die war so eine tolle Frau und die hat ja so vielen Menschen geholfen und auch so viele Kinder immer so und ja und der Geist, von der beseelt hier dieses Gebäude und diesen Garten, es wäre so, als wenn die Blumen sprießen würden in Erinnerung an die Frau Saibling und toll und seitdem ist ja, uns ist ja dieses Zwischenmenschliche so viel wert und erzählt sie dann den Kunden immer so, wickelt die dann um den Finger, damit die dann da.
Bleiben wir mal einen Moment bei Stefan.
Und da hat er halt das Papier dahin geschmissen, also diese Verpackung einfach.
Bleiben wir mal einen
Moment bei Stefan. Und ich krieg dann natürlich Ärger einfach, das ist halt auch scheiße.
Es gibt also eine richtige und eine falsche Art, wie man hier mit diesem Essen umgehen kann, mit dieser Essensverpackung.
Ja.
Und Stefan geht falsch damit um und muss dafür die Treppe runterfallen.
Na, er hat das ja mit Absicht gemacht, was soll ich denn machen? Und dann stelle ich ihn zur Rede und dann tut er so, als wenn er telefonieren muss. Mhm. Aber das lasse ich doch auch nicht mehr mit mir machen, sowas.
Nicht mehr? Ist das schon mal vorgekommen?
Ja, also ich, na klar kommt das dann manchmal vor, aber wie gesagt, das meistens ist das, passiert das dann so, ich bin das dann eigentlich gar nicht. Das ist dann so, wie ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ich gucke dann eigentlich so zu. Mhm. So, das war auch, mit dem Hund war das auch so.
Was ist mit dem Hund passiert?
Ja, als ich den Hund rasiert habe von, da ist dieses eine Kind, was immer mit ihrem Hund spazieren geht und dann hat der Hund hat halt gekackt und normalerweise hat man immer so schwarze Tüten und dann nimmt man diese Hundekacke auf und schmeißt die in den Müll und sie hat einfach keine Anstalten gemacht, die Hundekacke wegzumachen und ich hatte ihr das schon mal gesagt und die ignoriert mich einfach. Mhm. Und dann hatte ich so einen Elektrorasierer dabei. Und als sie mich dann wieder, als das wieder passiert ist, habe ich einfach den Hund genommen und den vor ihren Augen rasiert. Den komplett, also bis auf einfach den komplett kahl rasiert.
Wie hat der Hund reagiert?
Der war verängstigt, der hat den Schwanz eingezogen, gewinselt und so. Mhm. Ich habe den einfach dann einfach vor den Augen des Kindes einfach komplett rasiert.
Vollständig rasiert.
Vollständig rasiert. Der war auch viel kleiner danach. Mhm. Es stellte sich raus, der bestand zu einem großen Teil aus Haaren. Und der Hund selbst ist sehr wenig. Mhm. Der hat sich so größer gemacht, als er eigentlich ist mit seinen Haaren. Genau wie Anthony in der Firma. Der hat so schöne Haare und ist auch so groß gewachsen. Und naja, und da gab es ja, es ist jetzt vorbei und so, aber da gab es ja die Tina und mit der habe ich immer so geredet. Die war immer so nett zu mir eigentlich. Und dann hat sie immer vom, ja, Anthony, der mit den, guck mal, die schöne Frisur, die der hat. So mit seinem Haar und so. Und
welche Farbe hat denn ja?
Braun, die Haselnussbraun. Mhm. Ja, jetzt ja nicht mehr, ne?
Was ist mit den Haaren passiert?
Na, ich hatte ihm da so Acetolsäure auf die Kopfhaut.
Haare scheinen bei Ihnen ein wichtiges Thema zu sein.
Ich mache ja nicht nur die Pflanzen in diesem Garten, sondern auch in den Büroräumen. Da stehen ja auch überall Pflanzen rum. In den Büroräumen, die muss ich ja auch gießen. Und das mache ich immer mit so einer Sprühflasche. Und dann war ich bei Anthony und dann hatte ich in diese Sprühflasche Acetolsäure reingemacht. Mhm. Und er hat das nicht gemerkt. Da habe ich ihm das so hinten auf den Kopf halt auf so seinen auf die Haare so gesprüht und er hat das nicht so mitbekommen und es hat sich dann so durchgefräst und hat dann die Kopfhaut verätzt, so da wachsen jetzt keine Haare mehr. Mhm. So, und er hatte ja vorher hatte er diese unglaublich voluminösen Haare, einfach so richtig dicht und dick und
wuchernd
wie so ein Garten. wie so ein Garten, einfach wie so ein Busch, und jetzt ist da halt nichts mehr, also der hat jetzt super viele so Stellen, wo einfach die ja dann verätzt sind, so, und da, und er weiß auch nicht, wie das passiert ist, so, weil er hat mich gar nicht richtig wahrgenommen. Der nimmt mich ja nicht wahr. Mhm. Deswegen, der kann sich gar nicht erklären, wie das passiert ist. So, ich höre manchmal so, ja, ich kann nicht schlafen, so, was ist da passiert? Und ich habe keine Erklärung dafür und so.
Sie haben heute viel über Haare gesprochen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das erste Mal, als Sie Haare heute angesprochen haben, das waren die grünen Haare von Leonie.
Mhm. Ja, die sind
Leonie deswegen. Im Brunnen, die grünen Haare. Sie haben außerdem beschrieben, wie der Garten ihrer Eltern fein säuberlichst geschnitten ist. Mhm. Ganz fein gestutzt, alles auf seine korrekte Länge. Leonie wiederum hatte grüne Haare, vielleicht auch wie eine Pflanze, auch etwas Wucherndes.
Später erst als im Brunnen, meine ich, mit der Zeit wurden die dann grün wegen.
Ja, und jetzt sprechen Sie einerseits über den Hund, den Sie fein säuberlich rasiert haben, Anthony, den Sie rasiert haben, und natürlich der, so haben Sie das beschrieben, etwas wucherndere Garten von Francesca.
Ja.
Sie haben also in vielerlei Hinsicht, so sehe ich das Bedürfnis, Dinge auf eine korrekte Länge zu stutzen, zu frisieren, zu schneiden.
Ja. Okay, ist das jetzt... Macht mich das jetzt irgendwie zu was Krankhaftem?
Vielleicht machen wir mal Folgendes. Wir machen mal noch mal ein Rollenspiel. Und diesmal bin ich Leonie. Und Sie sind Nils. Ich bin hier unten im Brunnen.
Ja, aber das weiß ich doch, Leonie.
Warum hast du mich hier runtergestoßen?
Leonie, du weißt genau, weshalb du da drunter gestoßen wurdest. Wegen des Kekses, den hast... Und du hast den extra so gegessen. Du hast den vor meinen Augen extra so gegessen. Eigentlich wolltest du den gar nicht. Du wolltest den Keks gar nicht. Und du hast den extra so genussvoll abgeleckt und nur um mich zu ärgern.
Lass mich wieder raus, Nils.
Das geht nicht. Ich muss noch mehr essen, damit ich dich überhaupt hochziehen kann. Ich bin noch nicht stark genug. Ich muss mehr essen und dann kannst du dich auf den Eimer setzen und dann ziehe ich dich hoch.
Aber du weißt doch, wie das ist, der Keks. Du weißt doch, wen Vati liebt, den gibt er den Keks. Deswegen wollte ich den Keks haben.
Schweig nun still. Ich habe noch etwas von den Essensresten. Vorsicht, ich schmeiße dir wieder runter. Hier. Nun iss sie auf.
Ah, danke, du gibst mir Essen, Nils.
Und schweig still.
Ich liebe dich, Nils.
Ja.
Und du liebst mich.
Ich gebe dir zu essen, ja. Damit du still bist, damit du nicht rufst. Du weißt doch, wenn du rufst, dann gebe ich dir nichts mehr zu essen.
Warum kann Vati uns denn nicht beide lieben?
Da war kein Raum mehr. Du warst wie dieser Baum in dem Garten, diese große Kastanie, die so viel Licht geschluckt hat, dass außer ihr im Garten nichts mehr wuchs. Und die Kastanie musste gefällt werden. Und als die Kastanie gefällt wurde, da hätte das Leben im Garten sprießen müssen. Aber es spross kein Leben, sondern der Garten war so traurig, dass die Kastanie weg war, dass der Boden verdörrte und es wuchs nichts mehr. Es hätte anders sein sollen. Das Licht hätte auf den Garten scheinen sollen und alles hätte vor Leben explodieren müssen, jetzt wo die Kastanie weg ist. Es hätte so viel dort wachsen sollen, aber es wuchs nichts. Als wäre der Boden ohne die Kastanie nicht mehr fruchtbar. So.
Sehr gut, Herr Bomhoff. Sehr gut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben Leonie den Brunnen heruntergestoßen, um die ganze Liebe des Vaters für sich zu bekommen. Aber Sie merken, dass Ihr Plan nicht aufgegangen ist.
Meinen Sie, das war mein Plan? Ich weiß es
nicht. Sie zumindest einige Male genauso gesagt, ja.
Ich dachte es immer wegen des Keks, weil sie diesen Keks hatte, dachte ich eigentlich immer. Also den hat sie ja auch einfach gehabt. Meinen Sie, das lag daran? Aber warum kann er mich denn nicht einfach so lieben, wie ich bin? Was mache ich denn falsch? Ich habe auch so Hunger. Haben Sie was zu essen?
Ich habe nichts da, nein.
Oder wollen Sie es nur nicht mit mir teilen? Wollen Sie das Essen nur für sich haben?
Ich respektiere Sie unabhängig davon, was Sie essen und was Sie nicht essen.
Na, Dankeschön. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Sie vielleicht mir Essen vorenthalten wollen. Was ist denn das da hinten?
Ja, das ist meine Mittagspause.
Ja, aber dann haben Sie ja doch was zu essen.
Ja, aber das ist
ja, und das wollen
mein
Sie
Essen.
Und Sie würden das nicht mit mir teilen wollen? Ich sitze hier und Sie machen hier einen auf gut Freund und hören mir zu und geben mir Tipps, aber Ihr Essen wollen Sie nicht mit mir teilen,
Herr
ja?
Herr Bromhoff, das ist einfach nur Essen.
Das ist nicht einfach nur
das
Essen.
Das hat nichts damit zu tun, ob ich Sie respektiere oder liebe oder sonst
Sie
was.
Sie sind auch nur einer von denen. Ich habe gedacht, ich kann Ihnen vertrauen, ich habe Ihnen alles erzählt. Und aber Ihr Essen wollen Sie nicht mit mir teilen, das war alles gelogen. Sie sind ein Lügner, Sie wollen mich nur verhöhnen und wie alle anderen auch.
Herr Bromhoff, es geht hier nicht um mich. Es geht um Ihren Vater.
Sie sind genau wie mein Vater. Sie sind nicht besser als mein Vater. Sie sind mieses Schwein.
Herr Bromhoff. Herr Bromhoff. Das ist mein Essen. Herr Bromhoff. Bitte nein. Das ist mein Brot. Herr Au. Au. Au.
Ah.
Ah.
Sie verlassen Dimension TX87RY8792DY03 der Seelenschäper.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.